Liebe Hörerin, lieber Hörer, wir begrüßen Sie zur Pilotsendung unserer neuen Sendereihe, die LoRa in Kooperation mit der Aktion Mensch geplant hat. Ziel der Reihe ist es, der Frage nachzugehen, ob wir wirklich schon auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft sind. In jeder der einzelnen Sendungen wird in einer kleinen Gesprächsrunde mit Teilnehmern mit und ohne Behinderung über ein Thema von allgemeinem Interesse diskutiert. Erfahrungen und Infos sollen ausgetauscht werden. Um Ihnen zuvor den Begriff der Inklusion deutlich vor Augen zu führen, hier die Definition, die die Aktion Mensch auf ihrer Homepage anbietet.
Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch mit oder ohne Behinderung überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion. In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen. Und davon profitieren wir alle. Zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit die Umwelt für alle zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und ein besseres Miteinander.
Übrigens, laut der UN-Behindertenkonvention von 2009 ist Inklusion als Menschenrecht festgeschrieben. Thema unserer heutigen Sendung ist, jetzt kurz vor Beginn der Sommerferien, das Reisen. Bei uns geht es heute um das Thema, sind wir auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft? Ich habe hier Gäste im Studio, die Renate Geifrig. Renate Geifrig kenne ich vom Münchner Krüppelkabarett, zu dessen Gründungsmitgliedern sie gehörte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese aufmüpfige Truppe von behinderten und nicht behinderten Menschen. Bist du immer noch so aufmüpfig, Renate?
Ja, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert.
Na, Gott sei Dank. Dann habe ich hier die Frau Köhl. Die kenne ich auch schon länger, aus der Zeit, als ich die Familie bei der Suche nach einer geeigneten Schule für den Sohn Martin beraten habe. Wie geht's denn dem Martin heute?
Ja, der Martin hat also an dieser Schule, die wir dann gefunden haben, sein Abitur gemacht, hat dann studiert und hat jetzt schon seine zweite Arbeitsstelle bei der Caritas.
Dann sitzt bei mir der Gregor Cordes. Den kenne ich aus der Süddeutschen Zeitung. Da habe ich einen Artikel über ihn gelesen. Erzählen Sie uns doch, Herr Cordes, was Sie antreibt.
Ja, antreiben, das ist eigentlich die Neugierde am Leben, trotz Behinderung, trotz Einschränkungen, einfach neue Sachen kennenlernen und den Kopf nicht in den Sand stecken.
Von Herrn Holzwart weiß ich bisher nur, dass er bei der Deutschen Bahn beschäftigt ist und gerne Rad fährt. Was möchten Sie uns noch verraten?
Ich bin seit ungefähr 5 Jahren Mobilitätsbeauftragter der Bahn in Bayern. Ich bin gebeten worden, diese Tätigkeit auszuüben. Die gab es vorher nicht, weil ich originär Qualitätsbeauftragter bin und eigentlich dazu berufen bin, immer den Finger in die Wunde zu legen, dort, was nicht funktioniert. Und dann hat man gesagt, das ist wahrscheinlich der Richtige, der die Themen antreiben kann.
Dann habe ich 2 Experten am Telefon zugeschaltet. In Düsseldorf sitzt Anjana Düren am Beratungstelefon der NATCO. Frau Düren, was ist denn das, die NATCO?
Die NATCO war früher die Koordinationsstelle Tourismus für alle Deutschland e.V. Im Grunde genommen sind wir ein Verein und setzen uns aus den größten Behindertenverbänden Deutschlands zusammen. Wir sind eine sogenannte Koordinationsstelle und wir machen auch ganz viel projektbezogene Arbeit, indem wir eigentlich Kommunen oder eben auch Städte beraten, inwieweit sie barrierefreier werden können. Machen aber zum Beispiel auch so Schulungen, gerade für dann touristische Einrichtungen, die dann direkt mit der Zielgruppe in Kontakt treten.
Eines Ihrer Schlagwörter ist ja Reisen für alle.
Das stimmt. Es ist jetzt nicht nur klassisch der Rollstuhlfahrer, der behindert ist, sind natürlich irgendwie alle. Das heißt, es sind natürlich auch blinde Menschen oder eben auch taubstumme Menschen. Und ich meine, die werden, wie gesagt, auch oft vergessen. Und deswegen versuchen wir halt immer auch zu gucken, dass mehr oder weniger alle Zielgruppen abgedeckt sind.
Last not least, ist aus Berlin vom Deutschen Reiseverband DRV der Herr Schäfer zugeschaltet. Was macht denn der DRV genau, Herr Schäfer?
Der Deutsche Reiseverband ist der größte Branchenverband der Reisebranche. Wir vertreten vor allem die Reiseveranstalter und die Reisebüros und machen auf die Vorteile der organisierten Reise mit Reiseveranstaltern aufmerksam. Das ist unsere Aufgabe als Branchenverband, dem alle großen Reisebüros, Reiseveranstalter, die Bahn, die Lufthansa, die Kreuzfahrtgesellschaften genauso wie die Reiseversicherungen angeschlossen sind.
Dann möchte ich Sie unseren Hörern ein bisschen näher bringen durch die ersten Fragen. Und ich wollte jeden von Ihnen fragen, wie wichtig sind für Sie Reisen? Also Reisen im Sinne von Urlaubsreisen.
Ja, für mich ist Reisen sehr, sehr wichtig. Mindestens zweimal im Jahr mache ich eine größere Reise. Entweder besonders gerne fliege ich mit meinem Mann auf die Malediven. Wir waren auch schon in Afrika. Mittlerweile ist es aber so, dass aufgrund der Verschlechterung meiner Behinderung doch die Ziele immer mehr eingeschränkt werden. Ich immer mehr darauf angewiesen bin, dass die Orte, an die wir hinfahren, wirklich für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Und jetzt müssen wir halt da ein bisschen genauer immer hingucken.
Herr Cordes, wie wichtig sind für Sie die Reisen?
Für mich sind Reisen dahingehend sehr wichtig, um andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen, sein eigenes Umfeld dadurch ein bisschen aufzulockern, toleranter zu sein gegenüber anderen Menschen. Wobei ich aber auch festgestellt habe, mit meiner Behinderung als Erblindeter, ich bin immer auf Begleitung im Urlaub angewiesen, was es natürlich nicht gerade sehr einfach macht, dort entsprechend welche zu finden, die einen begleiten. Aber durch Suchen im Internet und durch Umfragen bei anderen Mund-zu-Mund-Propaganda habe ich inzwischen ein gutes Netzwerk an Veranstaltern und an Personen, um eigentlich meine Wünsche, was Reisen angeht, zu erfüllen.
Frau Köhn?
Ja, also ich bin eigentlich immer sehr gern unterwegs gewesen und am liebsten eigentlich in einer möglichst ungebundenen Form. Also sofern es meinem Mann und mir möglich ist, dann nehmen wir uns unseren VW-Bus, da können wir auch dort schlafen und uns so versorgen und fahren ins Blaue mehr oder weniger. Und ich muss leider feststellen, dass das eine Form des Urlaubs ist, die mit meinem Sohn überhaupt nicht möglich ist. Also an dieser Stelle gehen meine persönlichen Bedürfnisse, und nach denen bin ich jetzt ja gefragt worden, ganz weit von dem weg, was ich mit meinem Sohn umsetzen kann.
Ihr Sohn sitzt im Rollstuhl.
Richtig, ja.
Herr Holzwart?
Ja, also Reisen ist für meine Frau und mich sehr faszinierend, weil wir ganz bewusst in exotische Länder reisen. Wir haben früher sehr viel mit dem Rucksack gemacht und in den letzten Jahren sind die exotischen Länder geblieben, zuletzt in Indien. Wie Herr Cordes angeführt hat, weil einfach ein anderer Kulturkreis, eine andere Bevölkerung, andere Lebensweisen einfach faszinierend für einen Mitteleuropäer sind.
Frau Düren, wie schaut es bei Ihnen aus mit Reisen? Wie wichtig ist das für Sie?
Für mich ist Reisen ein super, super wichtiges Thema. Also ich glaube, würde ich nicht verreisen können, ich glaube, dann würde es mir schlecht gehen, weil ich finde eben auch, das ist für mich einfach die Welt entdecken, Neues kennenlernen, teilweise manchmal auch wieder noch eher realisieren, wie gut es uns geht, gerade wenn man vielleicht auch in etwas ärmeren Ländern unterwegs ist. Wenn ich dann reise, bin ich dann eher auch in einem Auto oder fliege dann eben auch, aber dann eben auch primär dann mit dem Rucksack, also nicht so der klassische Pauschaltourist.
Herr Schäfer, bei Ihnen?
Ja, für mich ist Reisen zum Teil auch Berufung. Ich bin immer gerne gereist, auch bevor ich in der Reisebranche gelandet bin. Einfach andere Menschen, andere Kulturen zu verstehen, kennenzulernen. Das ist die große Herausforderung, wie wir ja gerade auch in unserer heutigen Zeit sehen. Fremde Kulturen, die hier sind, bei uns zu Gast sind, zu verstehen und umgekehrt, dass andere Kulturen uns verstehen.
Die nächste Frage, da geht es darum, welche Art des Reisens bevorzugen Sie und warum? Und gegensätzlich dazu, welche Form des Reisens käme für Sie unter keinen Umständen in Frage?
Ich kann ja mal anfangen, wenn Sie mögen. Ich glaube, jeder muss selbst entscheiden, welche Form für ihn das Beste ist. Da kann man keinem irgendwelche Vorschriften machen. Ganz klar ist nur einfach, es gibt unterschiedliche Formen der Reisemöglichkeiten und jede Form hat Vor- oder Nachteile.
Gibt es auch eine Art des Reisens, eine Form des Reisens, die für Sie überhaupt nicht in Frage käme?
Ich persönlich mag keinen Campingurlaub, aber meine Frau wiederum liebt so etwas und da gibt es dann irgendwo einen Kompromiss.
Renate Geifrig, wie ist bei dir?
Ja, bei mir hat sich das im Laufe meines Lebens ziemlich verändert. Als ich jung war und noch so richtig in meiner Sturm- und Drangzeit, habe ich mich in den Zug gesetzt und bin per Interrail nach Spanien und Portugal mit dem Rucksack, mit Zelt und einer Freundin und bin da 4 Wochen durch Spanien oder durch Portugal und Frankreich gereist. Im Laufe der Zeit hat meine Behinderung, ich habe eine Kinderlähmung gehabt und das verschlechtert sich ja im Laufe der Zeit, musste ich meine Reiselust immer ein bisschen auch meinen körperlichen Möglichkeiten anpassen. Ich bin dann ein bisschen mehr aufs Auto umgestiegen, aber immer noch mit Zelt unterwegs gewesen. Und als das dann sehr beschwerlich wurde, haben wir die Fernreisen für uns entdeckt und richtig ausgekostet. Sind ins Flugzeug gestiegen, sind vor allem in Richtung Afrika und Asien unterwegs gewesen. Und weil wir beide sehr gerne schnorcheln, sind wir meistens in solche Gebiete, wo man gut schnorcheln kann, gereist. Mittlerweile ist es so, dass wir allerdings fast nur Pauschalreisen buchen, weil das, was wir früher gemacht haben, einfach irgendwo hinreisen, sehr, sehr schwierig ist mit dem Rollstuhl, weil doch die meisten Unterkünfte nicht rollstuhlgerecht sind und sehr viele Reiseveranstalter haben jetzt ja auch im Katalog verzeichnet, welche Hotels, welche Möglichkeiten rollstuhlgerecht sind. Und meine Erfahrung sagt, dass es doch relativ oft so weit stimmt, dass man dann doch auch dort vor Ort zurechtkommt. Ja, und wenn ich dann mal das alles gar nicht mehr machen kann, dann glaube ich, setze ich mich auf ein Schiff und mache einfach eine Kreuzfahrt, wo ich nur noch gucken muss und mich nicht mehr bewegen.
Das heißt, man muss flexibel bleiben. Ne?
Ja.
Herr Kordes, wie ist das bei Ihnen? Welche Art des Reisens bevorzugen Sie?
Mir fällt schon fast keine Art des Reisens mehr ein, die ich noch nicht gemacht habe. Ich war als Camper unterwegs, als Rucksacktourist. Autoreisen fällt bei mir natürlich flach, gebe ich zu. Da fehlt mir einfach jetzt die...
Kommt aber doch demnächst.
Ja, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich für uns noch zum Tragen kommt. Die letzten Reisen, die ich gemacht habe, waren Pauschalreisen, aber mit Spezialanbietern, die speziell Reisen für Blinde und Sehbehinderte anbieten. Ich besuche auch sehr gerne mindestens einmal im Jahr Häuser, die speziell Angebote für Blinde und Sehbehinderte anbieten, spezielle Betreuung, das sind die Aura-Hotels. Da haben wir in Bayern eins und auch in anderen Bundesländern sind welche. Da kann ich mich wirklich erholen, da hat man Begleitung fürs Wandern, die man dort buchen kann und hat ein Rundum-Paket. Ganz klasse, wenn man die Erholung pur haben möchte. Und ansonsten bin ich auch mal mit dem Radl unterwegs, einfach Radeltaschen ran. Das ist dann ein Tandem mit Piloten und dann geht es einfach mal verlängertes Wochenende irgendwo hin zum Radeln oder zum Kajakfahren. Das sind so Dinge, die dann auch mal ganz einfach sind mit Zelt oder ganz einfache Unterkünfte.
Frau Kühl, aufgrund der Anbindung an den Rollstuhl sind wir natürlich in unseren Möglichkeiten eingeschränkt. Was wir jetzt für uns entdeckt haben, haben wir letztes Jahr gemacht. Wir sind mit dem Rad von Passau nach Wien gefahren, auf diesem Donauradelweg. Er hat so ein Handbike, auch mit Elektrounterstützung. Das ging dann so ein bisschen in die Richtung, wie er sich das auch wünscht. Man fährt morgens los und man weiß nicht genau, wo werden wir übernachten. Man schaut mal, wie weit kommen wir an den Tag. Wenn wir in eine Stadt, an einen Ort kommen, wo es uns gefällt, dann bleiben wir da ein bisschen länger. Soweit der Plan. In der Umsetzung hat es sich dann gezeigt, dass es auch auf dieser Strecke sehr schwer war, spontan eine Unterkunft zu finden, die barrierefrei gewesen wäre. Also da sind wir wieder an diese typische Grenze gekommen. Einerseits dieser Wunsch nach Freiheit, Flexibilität und dann immer wieder wird man dann geerdet. Das ist dann teilweise sehr spannend, ob man noch irgendwo was findet und man muss dann auch viele Kompromisse machen, Treppen in Kauf nehmen, ist halt so. Ja, dann muss ich ihn halt da hochtragen.
Frau Düren, welche Art des Reisens bevorzugen Sie?
Also persönlich bevorzuge ich eher Individualreisen, dann eher auch in ferne Länder oder eben auch ganz klassisch Freunde besuchen. Ich habe mittlerweile Freunde, die überall leben, weil ich eben auch ziemlich viel im Ausland war und auch länger dort studiert habe. Aber ich finde eben auch, dass sich so Reiseformen und Reisearten, dass man das im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Das kommt auch immer wirklich so drauf an, in welcher Lebenssituation befinde ich mich. Und ich glaube auch, die Mischung macht.
Herr Holzbart, Sie haben ja schon einiges erzählt.
Da geht es eigentlich wie Frau Düren. Im Laufe des Lebens ändert man die Reisegewohnheiten. Ich bin also früher mit 20 mit dem Rucksack nach Ägypten geflogen und wusste nicht am nächsten Tag, wo ich übernachte. Das war sehr faszinierend, würde ich in dieser Form nicht mehr machen. Durch die Familie neigt man dazu, dass man dann einfach bequeme Reisemöglichkeiten nutzt und sagt, beispielsweise sind wir früher sehr oft an die Nordsee gefahren, da haben wir den Zug gewählt, weil ich gesagt habe, mit dem Auto ist das trotz der Kinder sehr anstrengend, man kann im Zug vieles machen. Wenn die Kinder dann älter geworden sind oder mittlerweile aus dem Haus, dann sind wir umgestiegen auch im Flugreisen. Und mir geht es nicht wie den Herrn Schäfer. Ich möchte ganz gern in anderen Ländern hinter die Kulissen schauen. Und das kann man sicherlich auch mit Pauschalreisen machen. Ich war schon dreimal im Oman, für mich ein sehr faszinierendes Land. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, dass man einfach mal in die Dörfer reinfährt, dann kann man auch die Menschen besser kennenlernen. Wenn man dann noch in der Lage ist, vielleicht die Menschen sprachlich zu verstehen, nimmt man vieles mit. Grundsätzlich würde ich immer sagen, das hängt so ein bisschen von der Dauer der Reise ab und auch von dem Zweck, den man damit verfolgt. Und wie die Frau Dürren gesagt hat, ich nehme das immer situationsbezogen. Für mich sind mal 3 Tage irgendwo hinzufahren, nach Dresden mit dem Zug und dann in die Semperoper zu gehen. Das ist für mich genauso eine faszinierende Reise, wie beispielsweise jetzt irgendwo ans Meer zu fahren.
Beim nächsten Block von Fragen geht es darum, wo man hinfährt, warum man dorthin fährt und was man tun könnte, wenn es mal nicht so funktioniert. Die Frage dazu ist, gibt es Länder oder Gegenden, in die Sie besonders gerne reisen und hat das einen Grund? Frau Geifrig?
Ich möchte mich mal beschränken. Das eine sind für mich die Malediven. Da sagt man sich vielleicht, wieso Malediven mit Rollstuhl, Inseln mit viel Sand? Ist doch bestimmt sehr beschwerlich mit Rollstuhl. Es ist aber so, dass auf den Malediven die Hotelinseln sehr, sehr flexibel sind. Wenn ich auf eine Hotelinsel auf den Malediven hinkomme und es sind 2 Stufen vor meiner Hütte, dann dauert es keine halbe Stunde, da habe ich da eine Rampe liegen. Ich bekomme sofort irgendwie einen Gartenstuhl in die Dusche gestellt oder es wird mir sogar ein Stühlchen gezimmert. Diese Flexibilität, die liebe ich sehr. Und jetzt haben wir wieder was Neues entdeckt. Das ist einfach auch dem geschuldet, dass wir ein bisschen durch die Behinderung ein bisschen unflexibler werden. Wir sind nach Teneriffa gereist. Das wäre mir früher nie in den Sinn gekommen, in so eine touristische Gegend zu reisen. Allerdings ist es mittlerweile so, dass ich so glücklich bin, wenn ich irgendwo eine rollstuhlgerechte Gegend erlebe, wo ich mich auch ein bisschen frei bewegen kann. Und im Süden von Teneriffa haben sie entdeckt, dass Menschen, die älter werden und Menschen, die gehandicapt sind, auch ein unheimlich guter Wirtschaftsfaktor sind. Die haben dort, ich weiß nicht, wie viele Firmen, die Rollstühle und Hilfsmittel verleihen, die Scooter verleihen. Mittlerweile ist es so, dass nicht nur Behinderte mit Scootern dort rumfahren. Es ist besonders beliebt jetzt mittlerweile bei jungen, nicht behinderten Leuten mit Scooter dort rumzufahren. Wenn man über Inklusion spricht, das muss man sich mal angeschaut haben. Wir entdecken, dass dort fast in jedem Lokal eine Rollstuhltoilette ist. Da träumt man hier nur davon. Da müsste man mal hinfahren und sich ein paar Ideen holen. Weil wir hier ein System haben, das in der Privatwirtschaft kein Mensch sich irgendwie Gedanken drüber machen muss, ob Menschen, die gehandicapt sind, reinkommen oder auf die Toilette kommen.
Frau Kühl.
Lieblingsland. Also ich würde es ein bisschen zweiteilen. Wie mein Sohn jünger war, sind wir natürlich immer zusammen unterwegs gewesen. Und da habe ich Ziele ausgesucht, wo das leichter umsetzbar ist. Also wir haben dann Städtereisen gemacht und das war immer sehr schön mit dieser Intercity Nightline von der Bahn. Da gibt es diese großartigen Behindertenabteile, die sind wirklich sehr gut eingerichtet. Also wir haben alle Ziele, die man da anfahren kann, Prag, Amsterdam, Venedig, genutzt. Oder wir haben spezielle Hotels aufgesucht, die darauf eingerichtet sind. Da gibt es in San Felice, jeder Rollstuhlfahrer wird es wahrscheinlich kennen, zwischen Rom und Neapel liegt es, eine Hotelanlage, die also total auf Menschen im Rollstuhl eingestellt ist, wo eben auch der Strand entsprechend hergerichtet ist, mit Wegen, dass man den Strand erreichen kann. Da gibt es einen Bademeister, der vom Hotel angestellt ist und hilft den behinderten Menschen ins Wasser zu kommen. Und da ist es eben möglich, auch einen Badeurlaub im Rollstuhl zu machen. Hat natürlich den Nachteil, sie sind im Urlaub und um sich herum sind nur Rollstuhlfahrer. Das hat also wenig mit Normalität oder Inklusion zu tun.
Herr Kores, gibt es Länder, in die Sie besonders gerne reisen?
Einmal im Jahr mache ich gerne eine Fernreise. Und die letzten Jahre bin ich gerne nach Südostasien gereist, nach Borneo oder auch nach Indien. Das mache ich natürlich auch wieder mit einem Spezialanbieter. Da gibt es in Deutschland zwei, die solche, eigentlich drei sogar, die solche Fernreisen auch nach Südostasien anbieten. Und bei diesen Reisen ist es so, die sind speziell ausgelegt für Blinde und Sehbehinderte. Es sind Rundreisen. Die Hotels sind vorher angeschaut worden von der Reiseleitung, inwieweit sie für uns brauchbar sind, weil gewisse Bedürfnisse haben wir, insbesondere in Indien, Südostasien, ist es ja gerade mit den Toiletten nicht ganz so einfach. Da tun wir uns mit der Erblindung, Sehbehinderung schon schwer. Es ist natürlich auch sprachlich und der Straßenverkehr in Indien. Also da würde ich als blinder Mensch nie alleine mich auf die Straße trauen, weil das, ich glaube, das würde keine Lebensversicherung einen mehr versichern wollen, wenn man das macht. Aber allein sowas kennenzulernen, haben sich diese Reisen schon gelohnt und man weiß ja, nach 14 Tagen, drei Wochen ist man wieder daheim in sicheren Gefilden. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, mache ich auch gern Individualreisen und da fahre ich nicht unbedingt 5, 6, 7, 8 Stunden mit dem Zug, sondern nehme das, was nah vor der Münchner Haustür liegt. Das ist das Werdenfelser Land. Dort gibt es halt ein Hotel speziell für blinde Sehbehinderte, die Aura Hotels. Und in Saulgrub, da fahre ich gern einmal im Jahr für 1, 2 Wochen hin. Das kann ich selbstständig organisieren, mit der Bahn hinkommen. In Saulgrub gibt es eine Bahnhaltestelle. Von der sind es dann vielleicht noch 1,5, 2 Kilometer. Die laufe ich dann auch gerne noch zu Fuß. Da bin ich vertraut mit den Wegen. Und in dem Hotel ist das Angenehme fürs Frühstück, fürs Mittagessen und Abendessen, ist natürlich alles Buffet, hat man entsprechende Betreuung am Buffet, also Assistenz. Man hat eine barrierefreie Sauna, barrierefreies Schwimmbad. Wenn ich wandern möchte, Radl fahren möchte oder im Winter langlaufen, dann brauche ich nur zur Rezeption gehen und fragen, wie sieht es aus, habt ihr morgen einen Guide für mich? Und dann wird das organisiert. Und das ist für mich einfach Erholung, weil ich selbst nicht mehr viel organisieren muss.
Herr Holzwart, Sie haben, glaube ich, Ihr Lieblingsland vorher schon genannt.
Ja, also Fernreisen Oman, da werde ich auch wieder hinfahren. Ich habe auch noch eine zweite Vorliebe, das ist die Nordsee, St. Peter-Ording. Da fahre ich mindestens einmal im Jahr mit dem Zug hin. Und dort einfach die kühle, steife Brise, die tut meiner Lunge sehr gut.
Frau Dürr, Ihr Lieblingsland?
Ich habe auf jeden Fall eine sehr große Leidenschaft zu Südafrika. Aber eben auch, weil ich da 1,5 Jahre gelebt habe und es so ein bisschen immer ist, würde man irgendwie in seine zweite Heimat reisen. Sonst bin ich eben auch schon super viel auch in Asien auch unterwegs gewesen oder eben auch viel in Europa. Und ich kann das immer gar nicht so sagen, weil ich finde irgendwie alle Teile der Welt sind immer so spannend. Ich finde, es gibt kein Land, was nicht spannend ist, wo ich irgendwie nicht gerne hin möchte. Und dazu gehört natürlich irgendwie auch Deutschland, dass man da natürlich auch viel mehr entdeckt und viel mehr macht. Ja, dass man sein eigenes Land eben auch kennenlernt. Also ich glaube, das wird halt auch oft vergessen, dass man immer denkt, gerade weil natürlich so das Fliegen so günstig geworden ist, dass man immer eher denkt, ach, ich muss jetzt irgendwie ganz weit wegfahren. Und dass man manchmal auch vergisst, dass man eigentlich auch drumherum ganz tolle Orte irgendwie hat.
Herr Schäfer, Ihr Lieblingsland?
Bei mir sieht es genauso aus. Es ist halt schwer, sich so festzulegen. Ich finde die ganze Welt spannend. Ich war als Journalist sehr, sehr häufig in der arabischen Welt unterwegs. Ich finde diese Region sehr, sehr spannend, weil sich da halt auch sehr viel tut. Andererseits war ich jetzt gerade im vergangenen Jahr erstmals in Indien und in diesem Jahr erstmals in China und fand das auch super spannend. Gerade wenn man ganz andere Kulturen kennenlernen will, eintauchen will zu der Bevölkerung, sind das spannende Länder. Das ist halt nicht vergleichbar mit einem Pauschalurlaub am Strand.
Es gab vor Jahren vermehrt Pressemeldungen, in denen berichtet wurde, dass sich Reisende durch die Anwesenheit von Menschen mit Behinderung in ihrem Hotel gestört gefühlt hatten und sogar auf Erstattung des Reisepreises geklagt haben. Haben Sie in jüngerer Zeit sowas nochmal gehört? Oder gehört es der Vergangenheit an?
Ich bin Psychotherapeutin und arbeite häufig mit Menschen mit Behinderung und auch mit Angehörigen von Behinderten. Und gerade Mütter mit Kindern, die geistig behindert sind, autistische Behinderungen haben, die berichten schon, dass Urlaube in ganz normalen Hotels für sie eher wie Spießrutenlaufen sind. Dass sie sich kaum trauen, sich frei zu bewegen, weil die Leute sich woanders hinsetzen, weil die Leute die Köpfe schütteln, dass sowas überhaupt da praktisch in so einem Hotel sein darf. es mag schon sein, dass der, sagen wir mal, gemeine Rollstuhlfahrer oder ein blinder Mensch nicht mehr so viel Aufsehen erregt im Urlaub. Aber es gibt nach wie vor Menschen, die Behinderungsarten haben, auch schwere Spastik oder so, die sehr wohl mitbekommen, dass die Leute sich beschweren, ob denn das unbedingt sein muss, dass so einer hier Urlaub macht. Das gibt's schon heute immer noch.
Was würdest du denn dann den Menschen, die sowas erleben müssen, raten? Wie sollen die reagieren?
Wie sollen sie reagieren? Mei, es ist immer leichter gesagt wie getan. Natürlich sagt man den Leuten gerne, jetzt denken sie auch an ihre Bedürfnisse. Sie haben auch das Recht, ihren Urlaub, sie haben genauso viel bezahlt wie die anderen auch. Das wird leider immer vergessen. Man zahlt als behinderter Mensch in der Regel meistens wesentlich mehr sogar für so einen Urlaub. Und wird dann vielleicht noch schräg angeguckt dafür. Also ich rate den Leuten schon zu mehr Selbstbewusstsein. Ich weiß aber, dass das über den Kopf läuft und dass das Gefühl dazu auch ein ganz anderes sein kann. Dass man, wenn einen so viele Augenpaare treffen, dann schon in seinem Stuhl auch immer kleiner wird. Trotzdem empfehle ich wirklich, den Kopf oben zu behalten.
Vielleicht kann uns die Frau Düren als Fachfrau da einen Rat geben oder demjenigen, dem das passiert.
Ich glaube eben auch, dass man da sehr, sehr selbstbewusst gegenüber sein sollte. Und ich bin auch der Meinung, dass sich da doch schon sehr, sehr viel getan hat, eben gerade weil der Inklusionsgedanke immer mehr auch irgendwie so in der Bevölkerung angekommen ist. Wir merken eben auch gerade aufgrund des demografischen Wandels, dass natürlich viele Menschen eben auch innerhalb Deutschlands reisen. Und dass sich eben immer mehr Betriebe irgendwie auch barrierefreier auf den Weg machen und eben auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat. Da vielleicht auch nochmal als Tipp, es gibt ja mittlerweile eben dieses Kennzeichnungssystem Reisen für alle, wo man eben wirklich in die Betriebe geht und auch eben guckt, wie barrierefrei sind sie eben auch für alle Zielgruppen. Diese Betriebe sind dann von zertifizierten Erhebern auch geprüft worden, also nicht dann von den Einrichtungen selbst. Und die werden momentan eben noch auf der Internetseite www.reisen-für-alle.de halt gebündelt. Allein schon dieses Kennzeichnungssystem ist auch ein Riesenschritt, weil man eben auch viele Einrichtungen irgendwie auf den Weg bringt, wo man eben nicht nur die räumlichen Barrieren minimiert, sondern eben auch die Barrieren im Kopf.
Wie stellen sich denn da die Reiseunternehmer in so einem Fall, also die Touristikunternehmen, Herr Schäfer?
Wenn man sich im Vorfeld bei der Planung einer Reise Gedanken macht, was will ich, was suche ich, man kann sicherstellen, dass man einen Rollstuhl angemeldet hat bei der Bahn oder beim Busunternehmer oder bei der Fluggesellschaft. Man sollte dem Reisebüro mitteilen, welche Art von Behinderung denn das Familienmitglied hat oder man selbst hat.
Herr Kordes?
Ja, ich hätte da vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem Thema, weil ich bin jetzt 14 Tage in Urlaub auf Sylt gewesen, also in Deutschland an der Nordseeküste. Und das war eine Individualreise, alles selbst organisiert. Im Hotel habe ich aber nicht angegeben, dass ich sehbehindert bin. Einfach hingefahren und gehofft, dass wir es hinkriegen. Und die ersten Tage waren auch vom Personal her reserviert, weil sie haben zu wenig Erfahrung im Umgang mit behinderten Reisenden. Das habe ich schon sehr oft festgestellt. Und ich glaube, da ist jeder von uns auch gefragt, Hotels oder Reisen zu machen in Hotels, die nicht unbedingt ausgezeichnet sind als ausschließlich wirklich barrierefrei, sondern Mut haben, hinzufahren. Ich habe gut reden, ich sitze nicht im Rollstuhl, das ist die andere Seite. Aber dann kann man innerhalb von wenigen Tagen auch erreichen, also in Gesprächen mit dem Personal, dass auch die etwas dazulernen. Und das war so herzlich zum Abschluss auch noch in dem Hotel, wo ich war. Ich glaube, da hat jeder was von uns dazugelernt.
Tolle Idee.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Unser nächster Diskussionsblock geht um die Transportmittel. In einem Programm des Münchner Krüppelkabaretts aus den 80er Jahren gab es eine Szene, in der ein Bahnreisender im Rollstuhl eine bevorzugte Beförderung erfuhr. Er durfte nämlich im Postwagen mitfahren. Am Postwagen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber könnte das heute auch noch passieren, Herr Holzwart?
Normalerweise passiert sowas nicht mehr. Und zwar deshalb, weil der Wagenpark der Bahn seit vielen Jahren modernisiert worden ist. Im Fernverkehr bestellt man ganz bewusst Fahrzeuge, die behindertengerecht eingerichtet sind. Und im Nahverkehr bestellt das jeweilige Land über die Regionalisierungsgesellschaft Fahrzeuge bei allen Verkehrsunternehmen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In der damaligen Zeit, da muss man eine kleine Zäsur machen, wir haben Fahrzeuge eingesetzt, die zum Teil schon älter wie 10 Jahre sind. Da finden wir noch Fahrzeuge vor, da haben wir zwar behindertengerechte Sitze und Plätze, aber beim Ein- und Ausstieg haben wir nach wie vor Probleme. Das hängt auch mit den Bahnsteigen zusammen, die zum Teil noch nicht barrierefrei ausgebaut sind. Da können wir zwar mit Rampen Hilfestellung geben, aber wir haben, das muss man einschränkend einfach erwähnen, noch nicht 100% der Stationen ausgebaut. Und bei den Fahrzeugen ist es so, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wie gesagt, es gab in Allgäu bis zum letzten Jahr noch Fahrzeuge, die eben nicht diese komfortablen Einstieg für Rollstuhlfahrer hatten. Mittlerweile ist der Wagenpark umgestellt und wir können es machen. Es gibt allerdings auch andere Verkehrsunternehmen, die im Nahverkehr in Bayern unterwegs sind, die verfügen zum Teil aber noch über altes Wagenmaterial. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess, der sicherlich in den nächsten Jahren deutliche Steigungen erfährt. Wir werden auch wieder den Intercity-Verkehr stark aufnehmen. Da gibt es ein großes Programm, das zurzeit in Mitteldeutschland schon mit 2 Linien umgesetzt ist, deutschlandweit mit 9 Fahrzeugen, die eben behindertengerecht mit komfortablen Einstiegen versehen werden, um noch mehr Fahrgäste in die Züge zu bringen. Und ganz wichtig, nicht zu differenzieren, ist der Fahrgast mobilitätseingeschränkt oder ist er nicht mobilitätseingeschränkt.
Herr Schäfer, gibt es entsprechende Serviceangebote wie diesen Mobilitätsservice der Bahn auch bei anderen Verkehrsmitteln, zum Beispiel bei Flugzeugen, beim Schiff und beim Fernbus?
Also Reiseveranstalter und die, wie man sie nennt, Transportunternehmen wie Fluggesellschaften, wie die Bahn, wie die Mietwagenfirmen haben ausführliche Informationen für behindertengerechtes Reisen zusammengestellt. In den Reisekatalogen wird halt auf barrierefreie oder behindertenfreundliche Hotels hingewiesen. Sondertransfers vom und Flughafen lassen sich extra bestellen, zum Beispiel. Deutsche Bahn, haben wir ja gehört, bietet ja auch eine Broschüre an, mobil mit Handicap. Die Fluggesellschaften haben das ebenfalls in den Systemen hinterlegt, dass man sich vorher informieren kann. Auch hier gilt, natürlich können nicht in einer Maschine mehrere Dutzend Rollstühle befördert werden. Man muss immer auf ein ausgewogenes Verhältnis achten, denn wenn etwas passiert, müssen die Menschen ja auch zum Beispiel aus dem Flugzeug evakuiert werden. Die Fluggesellschaften haben Informationen zusammengestellt, wie behinderte Passagiere zu betreuen sind, wie sie auf dem Flughafen Rollstühle nutzen können, wenn sie darauf angewiesen sind, dass man nicht seinen eigenen Rollstuhl mitnehmen muss. Auch der Bundesverband Deutscher Busunternehmer hat ein Verzeichnis barrierefreier Reisebusse herausgegeben für Deutschland. Und auch viele zahlreiche Kreuzfahrtschiffe verfügen über barrierefreie Kabinen und bieten behindertenfreundliche Serviceleistungen an. Ganz klar ist, es ist immer noch viel zu wenig, aber man muss auch ganz klar sehen, die Reisebranche kümmert sich, versucht bei Neubestellungen, wie es auch Kollege von der Bahn beschrieben hat, bei Flugzeugen gilt das genauso, aber es sind natürlich auch noch viele Flugzeuge unterwegs, die noch nicht den neuesten Anforderungen entsprechen und das gleiche gilt bei Kreuzfahrtschiffen. Aber das wird sukzessive umgestellt, so eine Investition sind ja auch mehrere Millionen häufig und das dauert dann seine Zeit, bis das überall angekommen ist.
Wie schaut es denn mit den Fernbussen aus? Die werden ja zunehmend beliebter, weil sie einfach auch preisgünstig sind. Frau Düren, wissen Sie da was darüber?
Das ist jetzt so, seit diesem Jahr müssen, wenn jetzt zum Beispiel neue Reisebusse auf den Markt kommen, müssen diese eben auch barrierefrei sein. Es gibt eben auch den Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Die haben eben auch vor einigen Jahren eben Broschüre rausgebracht zu diesen Bussen und soll jetzt auch nochmal neu aufgelegt werden und steht dann eben auch zur Verfügung. Was ich vielleicht nochmal sagen möchte, ist wirklich auch, was ich gerade hier auch jetzt in der Talkrunde sehe, ist wirklich, dass immer für die Zielgruppe natürlich die Informationen so, so wichtig sind. Und dass es natürlich gut ist, dass das immer mehr, wie gesagt, Einrichtungen, seien es jetzt eben Hotels oder eben Busunternehmen oder eben auch Airlines, also quasi entlang der touristischen Servicekette, dass da eben einfach Informationen erforderlich sind, die eben auch verlässlich sind.
Das hört sich ja alles sehr erfreulich an. Es geht scheinbar aufwärts, aber funktioniert es auch, dieser Mobilitätsservice der Bahn, diese barrierefreie Schiffe oder barrierefreie Fernbusse? Wie schaut es denn da aus? Was haben Sie da für Erfahrungen hier in der Runde?
Also mit dem Mobilitätsservice der Bahn habe ich persönlich nur die besten Erfahrungen. Ich habe das vor einiger Zeit erfahren, dass das geht, dass man über das Telefon einfach bei der Bahn anrufen kann, dort also sich erstmal beraten lassen kann, dann auch reservieren kann, dann die Karten online geschickt bekommen kann und gleichzeitig auch noch den Mobilitätsservice anfordern kann. Und ich habe das dann genutzt und muss sagen, ich habe das jetzt schon mehrmals genutzt. Und das ist wirklich für mich hier, aber ich bin halt Strecken gefahren von München nach größeren Städten, nach Stuttgart, nach Hamburg. Da hat es wirklich super funktioniert und da muss ich sagen, das halte ich wirklich für einen großen, großen Gewinn. Habe allerdings von Kolleginnen und Kollegen, die weiter so im ländlichen Gebieten leben, Rollstuhlfahrer gehört, dass es für sie manchmal katastrophal ist, mit der Bahn zu reisen, dass sie manchmal 3-4 Züge abwarten müssen, bis sie überhaupt mit einem mitfahren können, weil sie nur in den reinkommen. Also da gibt es, glaube ich, regional schon sehr, sehr große Unterschiede.
Herr Holzwart, möchten Sie da was dazu sagen?
Ja, erstmal danke für das große Lob. Da sind wir wirklich in den letzten Jahren sehr viel besser geworden. Also ganz wichtig, was Sie angesprochen möchten, noch mal vorheben, individuelle Beratung vor der Reise. Die entsprechenden Verkehrsmittel werden angeboten. Und jetzt komme ich mit der Zäsur. In der Tat, am Land haben wir noch große personelle Probleme. Wir haben nicht mehr alle Stationen besetzt. Und da ist es eben sehr wichtig für uns, wo möchte der Fahrgast aussteigen, dass wir dort, wenn wir den Mobilitätsservice anbieten können, auch Personal vorhalten. Wir sind in Kooperation mit verschiedenen privaten Institutionen, Malteser Hilfsdienst. Dort, wo wir nicht Personal vorhalten, eben die Kooperation, um eben viele Stationen mit dem Service anbieten zu können. Da müssen wir besser werden, da müssen wir vor allen Dingen auch mehr Bahnhöfe anbieten können, aber da sind auch neben unserem Personal, das wir kontinuierlich erweitert haben, aber auch die Kooperationen mit Dritten erforderlich. Und da sehe ich ein bisschen in die Richtung der Politik des Sozialministeriums, des Bayerischen Sozialministeriums, dass man da gegebenenfalls auch finanzielle Unterstützung an die Kommunen gibt, um sowas ausbauen zu können. Das Zweite, das muss man leider immer wieder anführen, das ist das Thema Information. Wir haben auch Baumaßnahmen, da gibt es dann Schienenersatzverkehr. Und da ist es ganz wichtig für einen mobilitätseingeschränkten, ich sage jetzt ganz bewusst auch einen Rollstuhlfahrer, dass er frühzeitig sie informieren kann. Wir haben eine konkrete Baumaßnahme zwischen Bamberg und Lichtenfels. Da wird die Strecke ausgebaut, die A8, die dann nach Berlin gehen soll, Dezember 2017. Und wir haben ein halbes Jahr dort einen Schienenersatzverkehr. Haben ganz bewusst Busse ausgewählt, die Niederflureinstiege ermöglichen. Aber da ist es halt wichtig, dass der Fahrgast weiß, mit welchem Bus kann er zu welcher Zeit fahren, um genau diese Erfahrungen, die Sie dargestellt haben, zweiter, dritter Zug kann nicht benutzt werden, zu vermeiden.
Herr Kordes, wie schaut es bei Ihnen da aus mit den Erfahrungen?
Ich nutze natürlich bei meinen Reisen innerdeutsch gerne die Bahn und da ist der Mobilitätsservice bei mir auf mein Smartphone fest einprogrammiert, ein Tipp und ich bin verbunden. Was da natürlich immer zu beachten ist, ich muss mich wirklich vor optimal informieren, denn diese Umstiegshilfe ist meines Wissens nach immer nur am Vortag buchbar. Wenn ich heute reisen möchte, hätte ich es gestern anmelden müssen. Wenn es ganz kurzfristig ist, stehe ich halt da. Es ist also auch da wieder, dass wir Menschen mit Einschränkungen, die Mobilitätsservice-Dienstleistung nutzen wollen, müssen Zeit vorher investieren. Also schnell mal, ich möchte eine Stunde nach Oberammergau mit Umstiegshilfe, ist einfach nicht machbar. Das ist aber auch bei Flugreisen so, wenn ich da kurzfristig was mache und die Einstiegshilfe Check-in am Flughafen buchen möchte, auch dort will man frühzeitig wissen, um planen zu können.
Frau Kühl?
Ja, so die Erfahrungen von uns sind eigentlich, dass es oft leichter ist, mit dem Flieger von München nach Thailand zu fliegen, als auf dem Land von Kochel nach Bichl zu kommen. Ja, das ist nicht möglich und da weiß man auch nicht,
was für ein Bus kommt. Also der Holzwart hat ja gesagt, dass diese Information so entscheidend ist. Und da kann man auch anrufen, ja, welcher Bus wird fahren oder welcher Zug wird fahren, alte Garnitur oder nicht. Oft wissen es die Beamten, mit denen man spricht, sie wissen es einfach nicht. Und dann kommt es wirklich zu dem Punkt, dass der Rollstuhlfahrer am Bahnsteig steht und nicht einsteigen kann. Und Schienenersatzverkehr ist eben auch immer eigentlich der GAU, wenn das passiert. Hinzu kommt, also wenn man jetzt noch so ein Zusatzgerät, so ein Rollstuhlzuggerät hat, wie mein Sohn, so ein Handbike, dann ist Schienenersatzverkehr für ihn die Reise beendet. Also er muss täglich pendeln in die Arbeit und da ist immer wieder was und dann muss er wieder nach Haus fahren und kann nicht arbeiten gehen. Da ist keine Chance.
Ich habe am Wochenende von einer Bekannten einen Brief zugeschickt gekriegt. Und zwar ging der an Schau ins Land Reisen GmbH. Kurz, die Bekannte wollte eine Flugreise nach Teneriffa antreten, hat die gebucht, ist extra zum Flughafen gefahren und in dem Brief schildert sie, was ihr passiert ist. Sie hat eine Dysmelie-Behinderung aufgrund von Contergan und man sieht die Behinderung deutlich. Sie war direkt am Reisebüro am Flughafen zum Buchen der Flüge. Ich lese mal vor. Sehr geehrte Damen und Herren, wie ich gehört habe, muss ich mich an Sie als Reiseveranstalter wenden bezüglich meiner oben genannten Flugreise nach Teneriffa und zurück. Leider konnten keine menschenwürdigen Kompromisse aufgrund meiner Behinderung gefunden werden, daher fordere ich Schadenersatz und Schmerzensgeld. Im Einzelnen. Auf dem Flughafen München wurde mir noch vor dem Sicherheitsbereich gleich bei der Gepäckaufgabe ein Rollstuhl und mein Firefly, das ist ein Rollstuhlzuggerät, abgenommen, obwohl ich bei der Flugbuchung darauf hingewiesen habe, dass ich ihn benötige. Das wurde auch schriftlich bestätigt, dass das in der Buchung stand. Ich wurde natürlich schon von einer Flughafenangestellten zum Gate geschoben, dort aber 1,5 Stunden einfach stehen gelassen, auch konnte ich niemand für einen Toilettengang auf mich aufmerksam machen. Also sie wurde praktisch in so einen einfachen Schieberollstuhl gesetzt und dann allein gelassen. Da ich mich auf dem Flughafen Teneriffa aber ohne irgendwelche Probleme in meinem Rollstuhlzuggerät auch nach dem Sicherheitsbereich bis zum Flieger fortbewegen durfte, empfinde ich das Verhalten vom Münchner Flughafen als unverhältnismäßig und sehe einen Anspruch auf Schadensersatz gegeben. Im Flugzeug Condor von München nach Teneriffa stellte ich fest, dass ich als Behinderte ans Fenster musste, obwohl bekannt war, dass sowohl meine Hüfte als auch Knie- und Sprunggelenk aufgrund meiner Contergan-Behinderung versteift waren. Auf die geräumigeren Sitzreihe durfte ich aus Sicherheitsgründen nicht. Meine enge Sitzreihe bereitete mir auf dem 4,5-stündigen Flug extreme Schmerzen, was ich auch mehrmals bei den Flugbegleitern monierte. Trotzdem durfte ich zu allem Überfluss erst als allerletzte aus dem Flugzeug aussteigen. Auf dem Rückflug mit TuiFly wurde es für mich dann wirklich zu schlimm, sodass ich mich zu diesem Schreiben gezwungen sehe, um auf Schmerzensgeld zu fordern. Obwohl alle Sitze der kompletten Reihe neben mir frei waren, verlangte die Stewardess richtig aggressiv wieder, von mir ganz ans Fenster zu rutschen, was bei mir, wie gesagt, mit unerträglichen Schmerzen verbunden war. Durch meine Versteifung brauche ich einfach mehr Platz, da ich meine Gelenke nicht abbiegen kann. Wenn ich jemandem diese Schmerzen zufügen würde, die mir in beiden Flügen zugefügt wurden, würde ich wegen Körperverletzung im Gefängnis sitzen. Die Bekannte hat mir auch noch erzählt, dass die Stewardessen wirklich sich beschwert haben über sie und gesagt haben, sie soll sich nicht so aufführen. Und der Pilot wäre auch schon stinksauer auf sie. Was sagen Sie dazu?
Ich bin ein bisschen ratlos. Also tatsächlich habe ich sowas in der Art noch nicht erlebt. Tut mir total leid für die Dame. Was da schiefgelaufen ist, kann ich nicht erklären. Also wir werden immer gefragt, möchten Sie mit dem Rollstuhl direkt ans Gate fahren? Mhm. Und dann sagt man entweder ja oder nein, wie man es halt möchte. Und das war eigentlich kein Problem.
Das Problem mit Flugreisen ist im Moment wirklich, es gibt unglaublich viele Reglementierungen mittlerweile. Aber es gibt unglaublich viele unterschiedliche Reglementierungen, so dass sich kein Mensch mehr auskennt. Ich gehe eigentlich davon aus, wenn ich als Rollstuhlfahrer einen Platz reserviere, dass ich den dann auch bekomme, wenn ich im Flugzeug bin. Dem ist aber nicht so. Also das ist wirklich, ohne jetzt zu lügen, weil ich es ein paar Mal hintereinander erlebt habe, einmal darf ich nicht am Fenster sitzen, aus sicherheitstechnischen Gründen. Und ich muss in die Mittel rein, obwohl ich dort nicht gut sitzen kann. Aber es gibt eine ganz eindeutige Vorschrift, dass ich es nicht darf. Dann muss ich wieder am Fenster sitzen. Das nächste Mal darf ich den Bordrollstuhl benutzen, um auf die Toilette zu kommen. Beim nächsten Mal ist es mir verboten, den Bordrollstuhl zu benutzen, um auf die Toilette zu kommen, weil er nur für Notfälle gedacht ist. Also ich weiß nicht genau, an welchen Vorschriften sich die jeweils orientieren, aber man ist als Rollstuhlfahrer da schon sehr einer Willkür, finde ich, ausgeliefert. Ich würde mir wünschen, dass ich dieselben Rechte habe wie die anderen auch. Und da möchte ich auf eine kleine Gefahr aufmerksam machen, weil der Herr Schäfer vorhin so geredet hat, als wenn das nur eine gute Errungenschaft wäre, diese Reglementierungen, zum Beispiel bei Flugreisen, wie man mit Rollstuhlfahrern oder mit behinderten Menschen umgehen soll. Also zum Teil treiben diese Reglementierungen, die die Fluggesellschaften sich da selber machen, solche Blüten. Das geht dann so weit, South African Airlines verlangte von mir, einen dreiseitigen Fragebogen auszufüllen, vom Arzt unterschrieben, wo dann so Fragen drauf standen, wie mein Stuhlgang wäre und solche Dinge. Ich schicke denen das und die legen das offen auf irgendeinen Schreibtisch. Ich weiß nicht, da muss man sich, glaube ich, doch noch ein bisschen Gedanken machen in dieser Reglementierungswut, dass man es halt auch noch mit Menschen zu tun hat.
Da gebe ich Ihnen voll recht, ja. Und es war auch nicht eben so gemeint von mir, dass das alles so positiv ist, aber man muss da ganz klar sehen, das sind nicht häufig eigene Reglementierungen von den Fluggesellschaften, es sind Gesetze, es sind Vorschriften von Ländern. Hier greifen so viele Dinge ein, dass das Ganze sehr komplex macht. Es müssen alle Anstrengungen da reingelegt werden, das zu harmonisieren, um hier einen für alle Beteiligten akzeptablen Kompromiss zu erlangen. Ein Fall hat immer zwei Seiten. Man muss halt auch die anderen Seiten dann hören. Keiner ist davor gefeit. Manchmal kommen so viele Fehler hinzu, dass sich das so auf eine Kette aufreut. Das soll nicht sein, aber es passiert jedem, glaube ich, im Alltagsleben auch. Und es muss alles versucht werden, das zu vermeiden. Aber irgendwann geht es mal schief und dafür kann man sich dann nur entschuldigen. Aber ich warne davor, hier so einen Einzelfall dann auch zu stigmatisieren und zu sagen, das ist jetzt immer so, sondern da muss man die genauen Vorfälle kennen. War es genügend angemeldet? Waren alle Stellen involviert? Wo war der Fehler? Das ist wichtig dann aufzuklären und hier dann alle Stellen zu sensibilisieren, dass sowas nicht wieder vorkommt.
Ja, nur leider ist es so, also das ist jetzt ein sehr spezieller Fall, aber es ist kein Einzelfall und diese Fluggeschichten werden, und das sage ich Ihnen aus meinen eigenen Erfahrungen in den letzten 4 Jahren, immer schlimmer.
Bevor ich jetzt meine Gesprächsteilnehmer hier im Studio und an den Telefonen in Düsseldorf und in Berlin mit einem herzlichen Dankeschön verabschieden kann, muss ich Ihnen noch die Kernfrage dieser Sendereihe stellen. Haben Sie das Gefühl, dass wir auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft sind? Zumindest in Bezug aufs Reisen.
Ja, also ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht. Wenn es dann nochmal irgendwo hakt, also dieser, wovon wir vorhin gesprochen haben, dass Eltern, die mit ihren behinderten Kindern in Hotels sind, komisch angeschaut werden, dann geht mir das natürlich besonders nahe, weil das einfach meine Situation ist jetzt nicht so extrem, weil mein Sohn nicht so auffällig ist, aber ich fühle da eine große Solidarität zu diesen anderen Eltern, die sich dem aussetzen müssen. Und da wäre noch viel zu tun, die berühmte Inklusion in den Köpfen, und die kann nur beginnen, wenn unsere Kinder von Anfang an, vom Kindergarten über die Schule, es als ganz normal erleben, dass Menschen mit Behinderungen unter uns sind, und in dem Moment ist das Thema Reisen dann auch keine Besonderheit mehr.
Herr Cordes.
Ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind. Als Individualreisender in einer Kleinstgruppe, sprich 2-3 Leute, habe ich auch in normalen Hotels eine gute Chance, einen schönen Urlaub verbringen zu können. Wenn ich als Individualreisender natürlich in einer Gruppe von 10, 15 Leuten, alle mit Handicap, in ein Hotel gehe, die nicht spezialisiert sind, wird es wahrscheinlich schief gehen. Und dafür gibt es dann ja auch spezielle Angebote. Und ich kann eigentlich nur jeden Mut zusprechen, einfach zu schauen, Reisen zu planen, zu organisieren und auch die Welt, das Umfeld neu kennenzulernen mit Handicap.
Renate?
Ich bin da ein bisschen unentschieden. Ich sehe, dass es bestimmte Bereiche gibt, bei denen große Fortschritte gemacht werden. Eins davon habe ich ja vorhin genannt. Ich sehe aber auch, dass die Gefahr besteht, auch hier beim Reisen, wie überhaupt bei diesem Begriff Inklusion, dass je mehr darüber geredet wird, desto weniger findet es statt. Je mehr Sonderdienste beim Flughafen, bei der Bahn, bei diesem oder jenem eingerichtet werden, desto mehr sind wir wieder auf dem Sonderweg. Ich weiß selber oft nicht gleich eine Lösung, aber wir sind schon immer schnell auf dem Sonderlösungsweg. Ich bin noch nicht überzeugt.
Möchte noch einer der Experten was zu dieser Frage sagen?
Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Ich bin positiv gestimmt. Ich bin seit über 5 Jahren mit der Behindertenbeauftragten in Bayern, der Frau Badur, sehr eng im Dialog. Ich glaube, es muss in den Köpfen ein Wechsel stattfinden. Es muss eine Normalität eintreten, dass man nicht Dinge hervorhebt für eine bestimmte Zielgruppe. Da gehört für mich der barrierefreie Ausbau dazu, der alle Bevölkerungsgruppen betrifft. Da sind wir mittlerweile auf einem guten Weg im Freistaat Bayern, weil da geht es um sehr viel Geld. Sind wir im Moment in der Verhandlung. Im Oktober werden wir vermutlich auch schon wieder Zahlen präsentieren können, über welche Stationen wir sprechen. Und das Gleiche gilt für die Fahrzeuge. Da wird auch sehr viel umgesetzt. Und was sehr wichtig ist, wenn Kritik kommt, bitte diese Kritik immer konkret äußern, an uns heranbringen. Wir haben so eine eigene Stelle, DB-Dialog. Dann kann man der Sache nachgehen. Ich sehe es auch wie Herr Schäfer. Man muss beide Seiten sehen. Und wenn Fehler gemacht werden, dann muss man die korrigieren. Nicht nur durch Nachschulung, sondern man muss verschiedene Dinge einfach abstellen.
Herr Schäfer?
Ich kann das als Unbeteiligter nur sehen, aber ich finde auch, wir sind alle auf einem guten Weg. Ich bin manchmal auch zwiegespalten bei diesen Sonderwegen, weil wir natürlich viele Sonderwege für viele Gesellschaftsgruppen haben. Wir haben bestimmte Hotels, die sind inzwischen für Kinder nicht geeignet oder schließen Kinder aus. Ich selbst habe ein Kind. Bin gespalten. Es hat alles Vor- und Nachteile im Leben. Ich glaube aber, dass wir diesen Weg, den die Gesellschaft eingeschlagen hat, dass man wirklich versucht, auch für mobilitätseingeschränkte Reisende immer mehr zu erreichen, dass man versucht, die Züge zu modernisieren, die Flugzeuge dahin und die Schiffe dahin zu modernisieren und barrierefreier zu machen. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg, um das auch dieser Bevölkerungsschicht einen sorgenfreien Urlaub zu ermöglichen.
Frau Dürren, Sie haben das Schlusswort.
Ich kann mich eigentlich allen Meinungen eigentlich auch nur anschließen. Das Grunde genommen hat in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel stattgefunden. Wie ich auch eben sagte, immer mehr Einrichtungen machen sich auf den Weg. Und größte Barriere, was wir auch immer in unserer täglichen Arbeit sehen, sind nun mal die Barrieren und Hürden im Kopf, die immer noch in der Gesellschaft eifrig herumschwirren. Aber das ist, wie gesagt, ein Prozess und wir sind, glaube ich, alle auf dem guten Wege, dass wir das eben normaler und inklusiver eben gestalten, aber das geht eben nicht von heute auf morgen.
Dann möchte ich mich von meinen Gesprächsteilnehmern verabschieden und ich wünsche Ihnen allen noch viele, viele wunderbare Reisen.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Bevor ich mich auch von den Hörerinnen und Hörern von Radio Lora verabschiede, möchte ich Ihnen noch einmal sagen, wen Sie heute als Studiogäste und als Telefonexperten hören konnten. Dies waren Renate Geifrig, die bei der VBA Selbstbestimmtes Leben e.V. viele Menschen mit Behinderung berät, Gregor Cordes, der sich in seiner Freizeit im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund, dem BBSB engagiert, Regina Köhl, Mutter eines Sohnes mit Behinderung, Anjana Dürn von der NATCO in Düsseldorf, Karl-Heinz Holzwart, der bei der Deutschen Bahn für den Mobilitätsservice zuständig ist, und Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband in Berlin. Für die Sendung verantwortlich war Heidi Kaiser, die sich hiermit von Ihnen verabschiedet, aber nicht ohne auch Ihnen erlebnisreiche Reisen zu wünschen.